Okay, meine Botschaft heute Morgen, die heißt Vergeben leicht gemacht. Ich hätte sie auch nennen können Bitterkeit schwer gemacht, aber es zündet nicht so. Es geht auf jeden Fall nochmal um Bitterkeit und wie man sie verhindert. Denn viele Christen denken, dass Vergeben und Bitterkeit verhindern dasselbe sind. Ist aber nicht dasselbe. Oft ist es ja so, jemand beleidigt uns, oder manchmal ist es so, jemand beleidigt uns. Und wir haben dann den Impuls, jetzt müssen wir dem vergeben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade empfinden, was wir tun wollen. Nicht wahr? Aber wir missverstehen da was. Wir sind jetzt in der Versuchung, bitter zu werden, weil uns jemand was angetan hat. Und wisst ihr, das kann durchaus sein, dass derjenige überhaupt keine Sünde getan hat, dass das Problem bei uns liegt, die wir herausgefordert sind, jetzt bitter zu werden oder versucht werden, bitter zu werden. Beispiel, okay, damit es nicht so abstrakt ist. Jemand in deiner Clique lädt alle zum Abendessen ein, bis auf dich. Jetzt bist du natürlich beleidigt, ne? Jetzt trägst du schwer an dieser Last und jetzt empfindest du, du musst ihm vergeben. Aber ich sage doch mal Geheimnis. Es ist absolut dem seine Sache, wen er zu seiner Feier einlädt. Da hast du überhaupt nichts zu vergeben, sondern das hast du hinzunehmen. Seid ihr noch da? Du sagst, Mensch, Pastor, was sagst du für Zeug heute noch? Du stellst ja mal ganze Theologie auf den Kopf. Ich habe gedacht, jetzt, wo ich mal Willen nicht kriege und beleidigt bin, muss ich vergeben, damit es wieder in Ordnung ist. Nee, Quatsch, du hast überhaupt kein Recht, beleidigt zu sein. Natürlich bist du trotzdem beleidigt. Natürlich trägst du jetzt trotzdem schwer an dieser Sache und denkst dir, oh Mann, warum? Warum? Warum nur? Und du bist natürlich zu feig, dass du zu dem hingehst und sagst, hör mal zu, hat mich jetzt wirklich belastet, dass du mich nicht eingeladen hast. Stattdessen verkriechst du dich im Bett 3 Tage, grüßt keinen, isst nichts, trinkst nichts, flänzt ins Kissen und bist sauer und kämpfst mit dir und arbeitest dran, dem jetzt zu vergeben. Bei Gott. Ja, es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Und dann ist was anders, ja. Du hast das Auto eines Freundes, fährst eine Dalle rein, dass es noch so kracht. Versteht ihr so? So ein Polder irgendwo, so ein Boller, irgendwie steht irgendwo rum. Irgendwie du fährst zur Sparkasse. Sparkasse ist abgegrenzt. Die Parkplätze sind abgegrenzt mit so Bollern, ja, die natürlich so niedrig sind, damit dein Sensor, wenn du einen hast, im Auto nicht erfasst. Du fährst also rein, weil du sowieso ein bisschen eilig in Eile bist. Pum, haust du diesen Boller um, der rollert weg. Du rollest ihn wieder hin, stellst ihn hin. Das Auto hat eine Delle. Du denkst, nein, es ist ja nur das Auto von meinem Bruder, Freund, sonst was, passt schon. Fährst weiter, gibst ihm dieses Auto zurück und erwähnst nicht einmal, dass du was kaputt gemacht hast. Der hat dir jetzt was zu vergeben, beziehungsweise du musst jetzt an der Versöhnung mit ihm arbeiten. Merkt ihr da einen Unterschied? Du hast tatsächlich einen Schaden verursacht, aber du fühlst dich überhaupt nicht irgendwie belastet. Du bist jetzt ein Sünder dem gegenüber. Du hast ihm einen Schaden verursacht, du hast gegen ihn gesündigt. Aber du tust so. Na und? Problematisch. Also ihr seht schon diese ganze Sache mit Bitterkeit und Vergeben und was man vergeben soll und was nicht, und so, ist so Sache. Bitterkeit zu verhindern ist was anderes als zu vergeben. Und oft, wie gesagt, ist es so, dass du denkst, du musst jetzt jemandem was vergeben, weil der dich zu seiner Feier nicht eingeladen hat oder so. Hey, vielleicht hast du bei der letzten Feier dermaßen über andere hergezogen, dass die anderen alle hinter deinem Rücken mit den Augen gerollt haben und deswegen hat er dich nicht eingeladen. Könnte ja sein. Deswegen ist es trotzdem immer noch, auch wenn das nicht so war, ist es trotzdem immer noch seine Sache, ob der dich einlädt oder nicht. Und das musst du hinnehmen. Und es ist natürlich jetzt schwer, das hinzunehmen. Aber es ist nur dann schwer, es hinzunehmen. Oder sehen wir es anders? Fassen wir es ein bisschen weiter. Von Herzen vergeben kann nur jemand oder Bitterkeit abwehren. Okay, wenn sie kommt, kann nur jemand, der weiß und glaubt, dass Gott mit ihm ist. Wenn du deine Selbstbestätigung und deine Liebe und deine Annahme aus deiner Clique beziehen musst, dann beziehst du sie schon mal nicht von Gott. Und dann lieferst du dich diesen Leuten aus, anstatt dass du dich Gott auslieferst. Okay, wenn du jemand bist, der mit einem notorisch schlechten Gewissen lebt, dann weißt du, der Kanal zwischen mir und Gott ist verstopft, von Gott wird keine Bejahung kommen. Ich springe mir ja ständig mit meinem Hinterteil ins Gesicht, okay? wird wohl kein Segen kommen. In dem Moment wirst du innerlich labil, wirst angreifbar und kaum schaut dich jemand schräg an, flippst dich aus. Aber das Problem bist du. Das Problem ist deine gestörte Beziehung zu Gott und nicht der andere. Food for thought. Foto zum Nachdenken für deine Gedanken. Anders ist es, wenn du ein gutes Gewissen hast. Ich habe festgestellt, wenn ich ein gutes Gewissen habe, wenn meine Beziehung zu Gott intakt ist, ich höre ihn und er hört mich. Ich erhöre ihn, wenn er was von mir will, und er erhört mich, wenn ich was von ihm will. Und er macht gute Sachen in meinem Leben und ich sehe den Segen. Ich sehe das. Versteht ihr, es gibt so einen alten Western, der hieß Leichen pflastern seinen Weg. Wenn ich bei mir sehe, das Segen pflastert seinen Weg, Wunder pflastert seinen Weg, ist viel besser, ja. Und wenn ihr dann feststellt, ja, ich meine, beim besten bin ich vollkommen oder irgendwie sowas, ich muss bloß meine Frau fragen, die weiß das, ja. Aber ich sehe trotzdem oder empfinde trotzdem, dass Gott mit mir ist. Schau, dann ist es Schnurzpiep, was der andere über mich sagt, der andere über mich denkt, ob ein anderer gegen mich agitiert oder nicht. Das ist dann wirklich nicht mehr so wichtig. Das ist dann vielleicht lästig. Aber es ist nicht was, was meinen Seelenfrieden im tiefsten Innern stören würde. Ist er noch da? Jesaja Kapitel 54, Vers 17, damit es nicht zu weit ausschweift hier. Jesaja 54, 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit ist von mir her. Wer ist unter uns gerechtfertigt in den Augen Gottes? In anderen Worten, wer glaubt an Jesus? Wer ist ein Knecht oder eine Magd Gottes in diesem Sinn? Das bedeutet, diese Verheißung gilt dir. Wenn deine Beziehung intakt zu Gott ist, also zu Gott intakt ist, dann gilt diese Verheißung dir. Es ist völlig unmöglich, heißt es hier, dass eine Waffe, die man gegen dich schmiedet, in anderen Worten, wenn einer eine Waffe schmiedet, dann macht er sich da Gedanken drüber. Dann braucht er da Zeit dafür. Versteht ihr? Dann überlegt er sich, was und wie er dich genau trifft und so weiter. Alle diese Sachen, die fließen damit ein, in dieses Schmieden dieser Waffe. Und dann ist die Waffe fertig und der holt aus mit seiner Waffe und will dich treffen. Und wisst ihr, was passiert? Der rutscht aus und haut sich selber ins Bein. Sag mal mit mir, wer anderen eine Grube gräbt? Den Rest kennt ihr schon, ne? Sprüche ist auch noch. Eine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. So, in anderen Worten, wenn Gott mit dir ist, wer soll dich dann schuldig sprechen? Wer bitte soll zwischen dich und Gott treten? Hey, das ist ungefähr so, wie wenn einer sich freiwillig vor eine Dampfwalze stellt und die aufhalten will. Also Gott ist die Dampfwalze, okay? Der kann machen, was er will, die übermannt ihn einfach. Die Dampfwalze ist stärker, okay, als derjenige, der mit der Waffe davor steht. Frag mal Paulus, der die Christen verfolgt hat. Es ging nur eine Zeit lang gut und dann hat Gott ihn vom hohen Pferd geworfen. Hat Jesus ihn gefragt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Schau, wenn jemand dich verfolgt, ungerechtfertigterweise, dann verfolgt er Jesus. Dann nimmt Jesus das persönlich. Und dann kommt Jesus irgendwann zu dem und sagt, hallo, du neuer Saul hier in dieser Zeit im 21. Jahrhundert, was verfolgst denn du mich? Weißt du nicht, dass es schwer sein wird, gegen den Stachel auszuschlagen? Wenn einer gegen den Stachel schlägt, dann schlägt er in den Stachel hinein, dann tut ihm das weh, mehr als dem Stachel. Okay? Die Sache ist die, wenn das ein bisschen in die Wurzel gefasst hat, dieses Denken. Wir wissen aber, Römer Kapitel 8, 28, ja, dass alle Dinge, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das heißt nicht, dass es nicht mal abwärts geht, aber es geht wieder aufwärts. Und dieses Schlechte, das dir passiert ist, das kann ein Sprungbrett werden für höhere Höhen für dich. Wenn du richtig darauf reagierst, nicht mit Bitterkeit reagierst, sagst immer ich bin derjenige, der zu kurz kommt. Sondern wenn du sagst, nee, auch das, was ich jetzt nicht verstehe, muss mir jetzt zum Schluss zum Besten dienen. So, du bist kein Spielball der Elemente, du bist in der Hand Gottes. Und wenn man mit dir Dopseball spielen will, dann schmeißt Gott da seine Körbe mit dir, wenn wir jetzt mal bei der Basketball-Metapher bleiben wollen, Und du gewinnst zum Schluss, will ich sagen. Auf jeden Fall muss das unsere Grundüberzeugung werden, dass Gott mit uns ist und dass keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, es schaffen wird. Dass, wer will denn gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Wenn das ein bisschen Fuß fasst in uns, weißt du, dann sind wir geimpft gegen Bitterkeit. Und dann kann sagen, wer will, dass du doof bist, das würde ich nicht mehr treffen. Es würde ich immer noch treffen, wenn es die Richtigen sagen. Wenn es Menschen sind, auf die, zu denen du aufschaust, die wichtig für dich sind, deren Meinung für dich wichtig ist. Aber das sollte es nicht so viele geben. Die meisten Worte der meisten Menschen, ob das Lob oder Tadel ist, sollte hier reingehen und da wieder raus. Weder sollte dich das Lob zu großkopfert machen, dass du zum Schluss vor lauter Hochmut nicht mehr durch die Tür passt. Genauso sollte es dich nicht in die Depression hineinschubsen, dass du nicht mehr durchs Leben kommst, weil der Hinz und Kunz vor 20 Jahren irgendwas gegen deinen Hund gesagt hat. Wenn du das nicht glaubst, dass Gott mit dir ist und dass Gott ein guter Gott ist und dass er dir Rückenwind gibt, dass er diese Situationen, die schwierigen Situationen auch für dich benutzen wird, dann fühlst du, dass du zu kurz kommst und dann schwebst du in der Gefahr, bitter zu werden. Das darf nicht sein. Einer der größten Luxusse, was ist immer die Mehrzahl von Luxus? Eine der größten Segnungen, die die Christen haben, ist das, dass wir nicht mehr bitter werden brauchen, sondern dass Gott mit uns ist. Okay, jetzt lassen wir wieder zum Thema zurückkehren, zum Eigentlichen, zu dem mit der Vergebung, wenn es mal wirklich was zu vergeben gibt. Wir kennen diese Sätze und erlaubt mir nochmal das, für die nicht in die letzte Woche nicht da waren, sind doch einige, obwohl man doch eigentlich Bude voll ist, ziemlich gut, preis dem Herrn, möchte ich Folgendes nochmal sagen. Es gibt scheinbare Widersprüche in der Bibel und die müssen wir aufklären, das möchte ich heute Morgen noch machen. Und zwar habe ich letzte Woche schon angesprochen, zum Beispiel mit Vergebung. Jeder Christ kennt Markus Kapitel 11, Vers 25. Vergebt, damit euer Vater euch eure Übertretungen vergebe. Richtig? Also vergeben um jeden Preis, quasi auf Teufel komm raus. Das ist ein bisschen salopp formuliert mit Absicht. Aber derselbe Jesus, der sagt in Johannes Kapitel 20, 23, wem ihr vergebt, dem sind die Sünden vergeben, wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Einmal sagt er, vergebt um jeden Preis, andererseits sagt er, wenn er sie behaltet, dann sind sie die Sünden behalten. Ein scheinbarer Widerspruch. Ich löse den jetzt noch nicht auf, das machen wir noch gleich. Mit Richten ist es ganz genauso. Matthäus Kapitel 7 in der Bergpredigt, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann kommt Paulus an im 1. Korinther Kapitel 5, 12 und sagt, ihr müsst die richten, die in der Gemeinde sind. Die draußen sind, die richtet Gott. Also es gibt offensichtlich doch einen Platz zum Richten und eine Situation, einen Moment zum Richten. Verurteilen. Jesus sagt in Lukas 6, 37, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Und Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 5, Vers 3, ich habe schon über einen bestimmten Sünder in der Gemeinde, als ob ich anwesend wäre, das Urteil über diesen Menschen gefällt. Es gibt offensichtlich doch manchmal die Situation, wo man urteilen muss. Seid ihr noch da? Manche Christen sind fassungslos, wenn sie das einmal so sehen. Die meisten bleiben in den ersten Aussagen der Bibel stecken und lesen nie weiter und sind dann verwirrt den Rest ihres Christenlebens. Mit Fluchen ganz genauso. Also mit Fluchen meine ich jetzt nicht das, was wir mit landläufigen Fluchen meinen, sondern Verfluchen ist ein Gericht über was aussprechen. Also Fluchen, verurteilen ist eine Sache, Fluch ist ein Gericht über den aussprechen. Paulus sagt in Römer Kapitel 12, Vers 14, segnet und flucht nicht. Im Galaterbrief, ein paar Verse weiter, also ein paar Kapitel weiter, sagt er im Galater 1, 8, wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir verkündigt haben, er sei verflucht. Es gibt offensichtlich doch Dinge, Situationen, die nicht zu dulden sind. Seid ihr noch da? Wir haben also die Situation, dass wir einmal vergeben sollen und andererseits nicht vergeben sollen. Einerseits richten sollen, nicht richten sollen, auf gar keinen Fall, andererseits definitiv richten sollen. Also wir müssen schauen, wie wir hier klarkommen. Auf jeden Fall haben wir eins mal fest. Was der Herr von uns möchte, ist, dass wir versöhnungsbereit sind. Wenn wir aufgefordert werden, zu vergeben, nicht zu richten, nicht zu verurteilen, nicht zu fluchen, dann ist es ein Aufruf, versöhnungsbereit zu sein, so viel an uns liegt, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Aber es gibt auch Menschen, damit habe ich letzte Woche geendet, es gibt böse Menschen, die auf deine Versöhnungsbereitschaft spekulieren. die genau wissen, Christen müssen vergeben und dann ziehen die die über den Tisch, dass die Schwatte kracht. Es gibt Menschen, die sind so böse, dass sie deine Gutmütigkeit ausnutzen werden. Die wissen, du bist von Haus aus vielleicht ein bisschen der passive, der gutmütige Depp. Und zweitens bist du auch noch Christ, du Schaf. Jetzt wirst du erst recht ausgenutzt. Weil die Bibel sagt ja, gebt jedem, der bittet, vergebt jedem, der euch was angetan hat. Und auf die Art und Weise lassen sich manche Leute ausplündern und denken, sie folgen Jesus nach. Dabei haben sie einfach noch nur nicht weitergelesen. Ja? Derselbe Jesus, der sagt, vergebt, der sagt auch zu anderen Leuten, wehe, das ist ein Fluch, das ist ein Gericht über die Pharisäer zum Beispiel. So, wir müssen also mal schauen, wie müssen wir mit Leuten vorgehen, die offensichtlich gegen uns sündigen und uns scheinbar ausnutzen noch dazu. Ich habe das letzte Woche erwähnt und es gibt vor allem in Amerika, das ist ein feststehender Begriff, der Cornman, dass einer zu Christen kommt, der kein Christ ist und diesen Schafen jetzt die Wolle über die Ohren ziehen will, der Investmentanlagen für sie hat, besonders ergiebige, versteht er? Und weil der ja Christ ist, glaubt man dem und vertraut dem. Dann macht er extra Versammlungen, vielleicht an irgendeinem geheimen Ort, dürfte der Pastor nicht wissen, dürfen Älteste, wenn es es gibt, nicht wissen, dürfen andere nicht wissen, weil das ist ein Geheimtipp, die Regierung darf es auch nicht wissen, weil sonst stopfen die dieses Schlupfloch, versteht er, mit der Gesetzgebung. Und dann gehen wir zu diesen Versammlungen, in denen es um Geld geht, vorgeblich christliche Versammlungen, die eine geheimnisvolle Aura haben, weil eben nur die Eingeweihten davon wissen. Und dann sitzen die da und dann werden sie ausgepackt. Ja, die Unterlagen mit den Angeboten mit 20% im Jahr und 25%, und wenn man besonders wagemutig ist, 50% im Jahr. Und man vertraut ihm, weil er ja Christ ist. Und er lächelt wie ein Haifisch und sackt das Geld ein und legt es an, kauft sich damit eine Südseeinsel. Weißt du natürlich nicht. Und jetzt wird die Kohle so, versteht ihr, so vor sich hergeschoben. Jetzt werden die Menschen vertröstet. Wenn sie sagen, ja, jetzt ist aber doch der Termin gekommen, jetzt sollten wir doch eine Auszahlung haben, dann findet die natürlich nicht statt. Die findet auch beim nächsten Mal nicht statt, nachdem du vertröstet worden bist. Und beim x-ten Mal, beim tausendsten Mal, die findet nie statt. Und irgendwann verschwindet dieser Finanzbetrüger dann. Und dann sagst du, ja, was ist jetzt? Jetzt bin ich ausgenutzt worden. Und wenn sie den dann doch schnappen, dann sagt er, hör mal, du bist doch Christ, du musst doch vergeben. Jetzt vergib mir gefälligst. Ja, natürlich, ich habe dich um 120.000 Euro gelinkt, aber hey, bist du noch Christen? Was ist das unter Brüdern? Und manche Christen stehen da und sagen, ja, versteht ihr, die nehmen einen 50 Kaliber Colt und schießen ihr Bankkonto in den Kopf. Nehmen wir mal langsam, Freunde. Jeder ist frei, sich so verschaukeln zu lassen, ja. Aber es gibt gleichzeitig eine Situation oder eine Möglichkeit, mit solchen Leuten umzugehen, die Jesus gebracht hat, die Jesus selber lang und breit erklärt hat. Sie steht wirklich in der Bibel, dieser Anfahrtsweg, wie man mit solchen Leuten umgeht, mit Menschen, die gegen uns gesündigt haben, steht wirklich in der Bibel, wir müssen es nur zur Kenntnis nehmen. Wir dürfen nicht bei den Slogans, die Jesus in die Luft geworfen hat und die Menschen aufgeschnappt haben und gefasst auf sich zu eigen gemacht haben, stehen bleiben. Wir müssen ihn weiterhören. Wir müssen alles hören, was er sagt. Sagen wir jemand Amen. Wir müssen wirklich alles hören, was er sagt. Ansonsten stellen wir fest, Mensch, jetzt bin ich zwar Christ, aber jetzt bin ich nicht gesegnet. Ich habe jemandem vertraut mit meinem ganzen Geld und jetzt ist es weg. Das möchte der Herr nicht. Er will nicht, dass du dein Hirn amputierst, wenn du Christ bist. Sondern er möchte, dass du denkst und ein bisschen bei der Sache bleibst. Okay, deswegen gehen wir jetzt mal zu Matthäus Kapitel 18. Matthäus 18. Also ihr stellt fest, Matthäus 18 kommt weit hinter Matthäus Kapitel 7. Aber es hat derselbe Jesus gesagt, nachdem er Zuhörer hatte, die er vergebungsbereit gemacht hat mit seinen knallharten Forderungen nach Vergebungsbereitschaft. Jetzt kommt er an und offenbart einen Weg mit Menschen, wie man mit Menschen umgeht, die deine Gutmütigkeit ausnutzen. Du musst dich nicht ausnutzen lassen. Du musst nicht der Depp vom Dienst sein. Danke für dieses Amen da drüben. ihr anderen, ihr verarbeitet das alles noch. Ich höre es knistern in euren Zahnrädern im Kopf. Preis dem Herrn. Okay, Matthäus Kapitel 18. Zunächst einmal, es kann natürlich auch sein, wenn wir noch Matthäus 18 finden, sofern wir es noch nicht gefunden haben. Es gibt auch noch die Stelle in Römer Kapitel 12, ja, Vers 17, wo Paulus sagt, lebt in Frieden mit allen und wenn euch einer was angetan hat, rächt euch nicht selbst. Werdet nicht so zornig, dass ihr zur Lynchjustiz greift, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Sag mal mit mir, Gott, verschafft mir mein Recht. Dauert vielleicht seine Zeit, aber die Bösen werden ernten, was sie sehen. Und du, wenn Gutes tust, wirst du das Gute ernten. Nein. Dennoch, wie gehen wir mit Leuten um, wenn sie unduldbar geworden sind, wenn es einfach offensichtlich ist, dass wir da was machen müssen. Zunächst einmal dürfen wir nicht feige sein, wir müssen diejenigen konfrontieren. Jesus kommt jetzt an und sagt Folgendes. Ich lese Matthäus Kapitel 18, mal ab Vers 14. Es ist nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Bleiben wir mal bei unserem Finanzbetrüger. Du stellst fest, hoppala, der hat mich betrogen. Du hörst langsam rascheln und rappeln, du merkst, da stimmt was nicht. Jetzt nimmst du ihn und sprichst mit ihm allein. Konfrontierst ihn, setzt ihn hin. Was du nicht sagst, ist, Herr, hör mal zu, ich vergib dir alles, wir tun jetzt einfach so, als ob nichts passiert wäre. Es ist immer der feige Weg, der Weg des geringsten Widerstands, einfach die Sache auf sich beruhen zu lassen, nichts zu machen. Dann ist er in der Lage, andere so auszunehmen wie dich. Es gibt Leute, die müssen gestoppt werden. Wir sprechen jetzt von wirklich bösen Leuten, die gestoppt werden müssen. Versteht ihr? Bei vielen Leuten ist es wirklich so. Muss man einfach gehen lassen. Paulus sagt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13, ertragt einander. Und wenn ihr was zu vergeben habt, dann vergebt's in Gottes Namen. In anderen Worten, ja, komm. Wenn jemand dich nicht auf sein Fest einlegt und du jetzt traurig bist, die ganze Clique ist dort, nur du nicht, dann sagst du, Herr, du und ich, wen habe ich auf der Erde außer dir? Erstens. Und zweitens, du lässt es. Du erträgst den anderen dann. Du hast ihm nichts zu vergeben, der hat dir nichts getan. Er ist frei einzuladen, wenn er will. Aber jemand hat dir wirklich geschadet, okay? Wir sprechen jetzt von wirklich ernsthaften Dingen. Sünden. Dann nimmst du den her und sprichst mit ihm und sagst, hey, hör mal, in dir liegt der Defekt vor. Du sündigst, und zwar gegen mich und vielleicht nicht nur gegen mich, sondern gegen andere auch noch. Was sagst du dazu? Was wirst du machen, um deine Sünden in Ordnung zu bringen? Jesus sagt in Vers 15, wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ist doch super. Deine Friedfertigkeit, dein Verhandlungsangebot ist angenommen worden. Der Finanzbetrüger sagt, ja, stimmt. Ich werde morgen bei der Staatsanwaltschaft anrufen und werde Bescheid sagen. Der Schwindel fällt Pflicht sowieso bald auf. Ich habe einen Interessenten für meine Südsee-Yacht und für meine Insel in der Südsee, die verkaufe ich jetzt und gebe das Geld wieder zurück. Super. Spitze. Dann hast du den gewonnen. Angenommen, der macht das aber nicht. Was sagt Jesus dann weiter? Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Schau, es gibt dann die Situation, dass du, wenn du nur zu zweit sprichst, interpretierbar bist. In Amerika gibt es jetzt das Phänomen des Date Rapes. Also eine Frau und ein Mann gehen miteinander zum Essen, dann fahren sie vielleicht noch im Auto in der Gegend rum, sie kommen sich näher und hinterher behauptet die Frau dann, er hätte sie vergewaltigt. Und er sagt, nein, es war alles einvernehmlich. Es ist nur er, es ist nur sie, niemand war dabei. Sie hat sich's vielleicht jetzt anders überlegt. Mensch, bin ich blöd, dass ich da jetzt mitgemacht habe und kommt sich blöd vor. Billig vielleicht, ja. Und geht dann auf die Polizei und schiebt die Motive unter, die vielleicht überhaupt nicht da waren. Was ich sagen will ist, versteht ihr, das stellt dann Wort gegen Wort, Aussage gegen Aussage, immer schwierig. Deswegen, damit du nicht interpretierbar bist, nimmst du dir jetzt zwei Leute mit. Wohlgemerkt, Jesus sagt dir nicht, vergesst einfach, vergib ihm einfach, sondern er sagt, hey, wir müssen das reparieren, diese Situation. Nimm dir zwei Leute mit, denen du vertraust, der andere vielleicht auch vertraut. Wenn nämlich zwei oder drei Zeugen da sind, dann bist du nicht mehr interpretierbar, sondern es gibt Leute, die dabei waren. Gleich was ganz was anderes. Es wird schon schwieriger, komplizierter. Wenn er, damit jede Sache bestätigt wird, also ist es schon ein bisschen schwieriger dann. Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage er es der Gemeinde. Hey, jetzt merk mal, wir haben es hier mit einem Verhalten zu tun oder mit einer Vorgehensweise, die explizit auf Christen zugeschnitten ist, die auch für die Gemeinde gilt. Wenn einer solche Sünden tut, dann wird der Pastor mit eingeweiht. Und vielleicht noch die ganze Gemeinde, damit man sich ein bisschen vorsieht vor dieser Person, die hier den anderen so geschadet hat. Dann konfrontiert ihn die ganze Gemeinde. Oder sagen wir mal zumindest mehrere aus der Gemeinde, weil es gibt immer die Wiesel, es gibt immer diejenigen, die um keinen Preis als streng angesehen wollen, versteht ihr? Sondern immer geliebt werden wollen. Die halten immer zu den Sündern. Ja, wollen wir mal den Stab nicht brechen? Ah ja, alles klar, wir wissen dann, was wir von dir zu halten haben. Gut. Aber trotzdem, die große Gruppe aus der Gemeinde sollte das Verhalten dieses Sünders ächten, sollte sich dagegen aussprechen. Paulus hat es mal gemacht, ich habe es ja schon öfter erwähnt, im 1. Korinther Kapitel 7, und nicht nur, ich gebe euch gleich ein paar super Beispiele für die nächste Stufe. Also jetzt weiß es die ganze Gemeinde spricht zu ihm, der Pastor redet mit ihm, diejenigen, die es betrifft, sprechen mit ihm, der Finanzbetrüger ist als solcher entlarvt, alle reden mit ihm, alle sagen jetzt, hey, wir alle sind auf der Seite dessen, der geschädigt wurde und nicht auf deiner Seite. Was machst du jetzt? Bring dein Leben in Ordnung. Jesus sagt ja in Vers 14, er will nicht, dass einer dieser Kleinen verloren gehe. Dieser Kleine ist jetzt der Finanzbetrüger, der dabei ist, verloren zu gehen. Denn Sünder gehen verloren. Sag mal mit mir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder, ja, wer die Sünde tut, der wird das Verderben ernten, heißt es an anderer Stelle. Ihr wisst doch, was ich raus will. Wenn jemand in dieser Sünde bleibt, dann wandert er irgendwann in den Knast. Und das kann das Beste sein für manche, weil dann haben sie immer ein bisschen Zeit nachzudenken und können niemanden mehr betrügen. Das ist für manche ganz gut. Okay, wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Okay. Wie gingen die Juden mit einem Heiden um? Also nicht wie mit einem Juden. Als der Paulus Heiden predigen sollte, der Petrus zum Cornelius gehen sollte und den Heiden predigen sollte, den Römern, hat er gesagt, hey, ich bin ein jüdischer Mann und für uns ist es verboten, unter das Haus eines Heiden zu kommen. Was also willst du von mir? Und ihr wisst, wie es ausging, er hat dann doch gepredigt und Cornelius hat sich bekehrt. Aber wenn Jesus sagt, der soll euch wie ein Heide, dann soll man den wie jemanden behandeln, der kein Christ ist. Dann soll man mit ihm keine Gemeinschaft haben. Dann soll man mit ihm definitiv gewohnheitsmäßig nicht zusammenkommen und uns auf seine Seite stellen. Und ein Zöllner ist einer, der für die Heiden arbeitet. Der ist zwar Jude, aber er verhält sich wie ein Nicht-Jude. Und er schadet den Juden, indem er ihnen Geld abpresst. Wenn also Jesus sagt, er sei wie ein Heide und ein Zöllner, dann sind es Menschen, denen du mit einem gewissen, berechtigtem Misstrauen begegnest. Seid ihr noch da? Das ist dann nicht jemand, mit dem du dich ständig abgibst und zusammen bist. Wenn du das tust, dann kann es gut sein, dass diese Person dir schadet. Und Jesus ist noch nicht fertig. Es ist noch überhaupt nicht fertig. Es geht weiter. Wahrlich, sagt Jesus in Vers 18, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, das heißt für verboten erklärt, dann wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein, das heißt etwas erlauben. Kann sein, dass die ganze Gemeinde dann sagt, okay, wir können mit dieser Person nichts mehr anfangen, der ist unbelehrbar, wir schicken den jetzt weg und bitten ihn nicht mehr zu kommen. Hat Paulus gemacht mit diesem Mann, der mit seiner Stiefmutter gelebt hat, bei den Korinthern, hat er rausgeworfen aus der Gemeinde. Unser Finanzbetrüger, mit dem wäre es ganz genauso. Müssen wir dann halt sagen, auf Wiederschauen. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben, du gehörst nicht zu uns dazu. Oder, wenn es eine kleine Angelegenheit ist, können wir dem einfach vergeben und können sagen, okay, das vergessen wir jetzt einfach. Ist nicht groß genug, du bist noch nicht lang genug Christ. Kann sein, dass du wieder wirst, wir erlauben es jetzt einfach. Dass du weiter bei uns bleibst. Licht dann bei uns. Wir müssen da Diskretion üben und unser Hirn einschalten und je nach Fall entscheiden. Denn jeder Mensch ist anders. bei dem einen, mit dem verfährst du hart und der bricht und ist zerbrochen für alle Ewigkeit. Mit dem anderen verfährst du milde und der lacht dir ins Gesicht. Da muss man ein bisschen schauen, was richtig ist in der individuellen Situation. Könnt ihr das nachvollziehen? Genau das sagt Jesus hier. Er sagt, was ihr unten auf der Erde regelt, das, da unterstützt euch Gott. Und jetzt fährt er weiter fort und sagt in Vers 19, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist, werden. Hier geht es immer noch um, wie man mit Sündern verfährt in der Gemeinde. Und die zwei oder drei, die zusammenkommen, sind vielleicht diejenigen, die als Zeugen herbeigerufen worden sind, gegen diesen Schuldigen. Der Herr sagt, hey, betet. Und was sie dann beten, liegt ein bisschen bei ihnen. Die können sagen, Herr, vergib ihm, er weiß noch nicht, was er tut. Oder sie können sagen, Herr, wir liefern den jetzt dir aus, richt du ihn her. Die Person schadet anderen Menschen. Vater, wir bitten dich, dass du den richtest. Dann kommen Gottes Mühlen in Aktion und Gott hat dann seine Mittel und Möglichkeiten, die Person zur Rechenschaft zu ziehen, aus dem Verkehr zu ziehen. Das wird der Herr dann tun. Was zwei oder drei in meinem Namen erbitten, sagt Jesus, das tue ich. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten und in ihrer Mitte. Also wir stellen fest, wenn es tatsächlich was gibt innerhalb einer Gemeinde, wenn tatsächlich eine Sünde vorliegt, dann muss man mit den Leuten reden. Und ich sage euch mal was, es gibt Situationen, da kann es dauern. Mir fällt eine Person ein, schon 20 Jahre her, aber die Person hat wirklich ernsthaft versucht, meiner Frau und mir und der ganzen Gemeinde auf die gravierendst möglichen Weisen zu schaden. Okay, also unmöglich. Hat natürlich nichts gebracht, uns gibt es immer noch. Wir freuen uns beste Gesundheit und einer dynamischen Gemeinde. Die Person hat irgendwann nach 15 Jahren eingesehen, Mensch, was ich da gemacht habe, war vielleicht doch nicht so gut. In dem Moment, in dem die Person in meinem Dunstkreis wieder aufgetaucht ist, habe ich sie mir geschnappt und habe mit ihr geredet, mit dieser Person. Und da war immer noch nicht, da waren immer noch Ausreden da. Ach, was ich damals gemacht habe, muss ich heute drüber lachen. Wir haben gedacht, hey, wir haben nicht drüber gelacht. Es war nicht zum Lachen, Freund. Da war keine Entschuldigung oder irgendwie sowas. Aber ich habe mir gedacht, na gut, der konnte mir eh nicht schaden, erstens. Und zweitens, schau ihn dir an, ein ziemlich ruiniertes Leben. Ich habe zu ihm gesagt, hey komm, was zwischen uns war, das vergessen wir jetzt einfach, das vergeben wir einfach, fertig. Der hat mich nie um Vergebung gebeten, die Person. Aber ich habe ihm trotzdem einfach vergeben. Ich habe mir gedacht, Herr, halt ja nichts gegen den, der ist doch schon gestraft durch sich selber. Nach 20 Jahren sind wir jetzt wieder brüderlich vereint. Halleluja. Und es ist gut. Wisst ihr, man muss einfach loslassen können, von sich aus. Wir hätten bitter werden können damals. Wir hätten echt in unser Kissen weinen können, haben aber nicht gemacht. Es hat nicht wehgetan. Wisst ihr warum? Weil Gott mit uns ist. Und Gott damals mit uns war und es hat uns nicht wehgetan. Ich muss jetzt weitermachen. Ich gebe euch ein paar Beispiele, habe ich gesagt. Wie sieht es aus, wenn einer für uns Heide und Zöllner ist? Also wenn Jesus gesagt hat, wir sollen so verfahren, dann muss er auch Beispiele in der Bibel geben. Das hat er gemacht. In Apostelgeschichte Kapitel 5 treten uns zwei Personen gegenüber, die echte Probleme hatten mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und da ging es auch wieder um Geld, komischerweise. Es waren Ananias und Sapphira, die versprochen haben, hoch und heilig gelobt haben, sie werden einen bestimmten Betrag Geldes geben, aber haben den dann gravierend gekürzt. Gott hat die beiden bei ihrem Wort genommen und hat gesagt, ihr habt mich bestohlen. Die sind beide tot umgefallen. Vorher hat aber Petrus sie konfrontiert. Er hat gesagt, Ananias, Sapphira, ihr habt geschworen beim Herrn, dass ihr den Erlös eures Hauses, also das haben sie verkauft, ja, als Opfer geben werdet. Sagt mal, die Summe, die ihr hier gegeben habt, ist es alles? Und die sagen, ja. Und Petrus sagt, stimmt gar nicht, ihr belügt Gott. Und sie sind beide gestorben am selben Tag. Sie sind tot umgefallen in der Gegenwart Gottes. Okay, lassen wir einfach jetzt mal so stehen. Gott nimmt offensichtlich nicht jedes Opfer an. Und wenn du ihm dein Wort gegeben hast, dann musst du dieses Wort auch halten. Sei noch da. Wenn du Gott ein Gelübde gegeben hast, dann nimmt er dich beim Wort. Gelob nichts, dann muss er dich nicht beim Wort nehmen. Dann kommst du durch. Apostelgeschichte Kapitel 8. Das sind Samaria. Das waren nur noch Halbjuden. Und dort hat das Evangelium auch gezündet. Die haben sich massenweise bekehrt in einer bestimmten Stadt, nachdem Philippus dort gepredigt hat. Allerdings war ein Mann da, ein Mann namens Simon Magus. Der war ein Okkultist, ein New Ageler, ein Medium. Und er hat mit seinen Tricks und mit seinen Zauberkünsten die ganze Stadt hinter sich versammelt. Die haben ihn die Kraft Gottes, die man die Große nennt, genannt. Und jetzt kommt der Philippus, predigt und die Menschen, die wenden sich alle dem Herrn zu. Und dann kommt dieser Simon und bringt den Aposteln, Petrus und Johannes, Geld. Denn er hat gesehen, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben worden ist. Dann haben sie in Sprachen geredet und waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gebt auch mir diese Kraft, dass auch ich denjenigen, denen ich die Hände auflege, dass die den Geist empfangen. Und Petrus schaut ihn an und sagt, ich sehe, dass du nicht aufrichtig bist. Er sagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Top, oder? Wann hat das letzte Mal ein Prediger so mit einem Neubekehrten geredet? Aber es hat er trotzdem gemacht. So, die haben also gesehen, hoppala, die sind nicht aufrichtig. Das sind Trickser, das sind Menschen, die nicht wirklich errettet sind, erweckt sind, sondern das sind Leute, die einen Nutzen aus dieser Gemeinde schlagen wollen, einen Unberechtigten wohlgemerkt. Den lassen wir abblitzen. Und das haben sie gemacht. Lass mich noch Paulus erwähnen. Das erste Wunder von Paulus, ihr Lieben, war ein interessantes Wunder. Das steht in Apostelgeschichte Kapitel 13. In Vers 7, da sind die Apostel Paulus und Barnabas auf Zypern unterwegs. Und sie kommen zum Regenten dieser Insel und er hat einen Mann namens Bar-Jesus oder Elimas, einen falschen Propheten, einen Juden, bei sich. Und Petrus und Paulus und Barnabas predigen das Evangelium und dieser Elimas, dem fällt immer was dagegen ein. Versteht ihr, der ist die graue Eminenz hinter dem römischen Statthalter. Das ist der, der dem Statthalter sagt, was er machen soll. Und er stellt fest, hoppala, das sind die Apostel jetzt und die machen mir meine Position streitig. Der, wenn er auf die hört, dann werden die königlichen Berater und nicht mehr ich. Und jetzt bekämpft er die also. Spricht immer dagegen. Ach, Jungfrauengeburt, so ein Quatsch. Das Mädel ist vergewaltigt worden und hat es verdrängt. Maria. Auferstehung, so ein Unsinn. Wann ist das letzte Mal jemand auferstanden? Ja? Und so, versteht ihr, so hat er dagegen geredet. Und da wird es dem Paulus zu bunt. Apostelgeschichte 13,7, voll Heiligen Geistes, schaut auf diesen Mann und er sagt, o du Sohn der Bosheit, der die geraden Wege des Herrn verdreht. Von jetzt an wirst du eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Denn die Hand des Herrn ist auf dir zum Gericht. Im nächsten Moment wird er blind, wie Paulus übrigens selber war 3 Tage. Und er sucht sofort jemanden, der ihn an der Hand nimmt und ihn umherleitet, dieser Elimas. Dem römischen Statthalter sind die Haare zu Berge gestanden. Und wenn er vorher nur angerührt war vom Evangelium, dann war er jetzt überzeugt vom Evangelium, denn er hat die Kraft Gottes in Aktion gesehen, und zwar ein Wunder des Gerichts. Wir kennen Wunder des Segens natürlich, aber es gibt auch die anderen. Hey, Bibel hier. Ich dichte es ja nicht zusammen, ich lese bloß, was da steht. Und noch eine andere Situation, die in 1. Korinther Kapitel 5, die haben schon 10.000 Mal besprochen, wo ein Mann mit seiner Stiefmutter da zusammengezogen ist. Paulus hat noch eine Situation im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 19. Da spricht er von Hymenäus und Philetus. Das sind offensichtlich auch zwei besondere Kandidaten. Das sind Menschen, die tatsächlich erweckt waren eine Zeit lang. Aber dann haben sie begonnen, ihr Gewissen zu übertreten, haben falsche Dinge gepredigt, um Menschen hinter sich her abzuziehen. Und Paulus sagt, ja, was zu erwarten war, die haben Schiffbruch erlitten. Versteht ihr, mit ihnen im Leben ging es nicht mehr so voran. Die haben ihr Gewissen übertreten, haben falsche Dinge gepredigt, na, da geht's abwärts mit dir auf Dauer. Und die haben dann begonnen, gegen Paulus zu predigen, dem Paulus zu lästern. Und dann hat Paulus seine Autorität hergenommen und hat den Herrn gebeten, dass er sie züchtigen möge, damit sie erzogen werden, nicht mehr zu lästern. damit sie erzogen werden, nicht mehr zu lästern. Auch nicht schlecht. So hat der Paulus es seinerzeit gemacht. Der hat also nicht blind allen alles vergeben, sondern der hat manchmal durchaus gebetet, Herr, da will es jemand wirklich wissen. Herr, dann schenkt ihm eine ein. Wohlgemerkt, Paulus ist nicht selber hin und hat ihm eine eingeschenkt. Das ist der große Unterschied. Das ist der ganz große Unterschied. Sondern er hat das Gericht dem Herrn übergeben. Rächt euch nicht selber, meine Sürache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und Gott ist geduldig. Und jetzt muss ich unbedingt in Matthäus noch weiterlesen. Gott ist insofern geduldig, das dürfen uns auch nicht verwundern, weil wir ja dazu neigen, ungeduldig zu werden. Jemand sündigt gegen uns und dann kommen wir einfach damit durch und es passiert nichts Schlimmes. Dem Sünder. Jesus sagt, der Vater lässt regnen über die Guten und die Bösen und er lässt seine Sonne aufgehen über den Gerechten und den Ungerechten. Er gibt denen Zeit. Der hat Geduld. Deswegen sind auch wir versöhnungsbereit. Und wenn es was zu vergeben gibt und der andere, der will Vergebung haben, dann sind wir die, die gnädig sagen, dir sei vergeben. Und da sind wir jetzt wieder bei Matthäus Kapitel 18, denn es geht noch weiter. Mit Vers 21. Was ich jetzt gesagt habe, kann man auch wieder ins Extrem treiben. Man kann nämlich sagen, ja gut, ich empfinde einfach, dass der mir gegenüber schlimm genug gesündigt hat. Ich habe ihm jetzt ein-, zweimal vergeben und jetzt kriegt er einen Eulzugi auf die Nase. Also das ist ein Fauststoß vorwärts. Und dann versteht er, ich habe jetzt ihm ein paar Mal vergeben und jetzt darf ich ihn endlich umpumpen. Dieser unterdrückte Zorn sollte nicht in uns vorherrschen. Dass wir nur auf ein Ventil warten, endlich mal die Sau rauslassen zu dürfen. Versteht er, den endlich mal umpumpen zu dürfen? Die Menschen hassen viel leichter, als dass sie lieben. Das wirst du im Leben noch öfter feststellen. Du machst jemandem ein Kompliment und das hört er überhaupt nicht. Und du stellst nicht fest, dass deine Schwiegermutter einen neuen Helm hat, also eine neue Frisur, Entschuldigung. Und die nächsten 3 Jahre hörst du das. Matthäus Kapitel 18, 21. Petrus tritt zu ihm und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Und Jesus sagt, nö, nicht bis 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. In anderen Worten, du sollst auf Dauer versöhnungsbereit sein, mit dir soll man auf Dauer reden können. Du sollst kein bitterer Mensch sein, wie gesagt, ich habe es gerade schon angedeutet, der nur darauf wartet, endlich einmal die Keule rausholen zu dürfen und ein bisschen reden zu dürfen. Und jetzt kommt Jesus und er sagt ein Gleichnis. Und ich bin ihm so dankbar für dieses Gleichnis. Denn dieses Gleichnis erklärt alles. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Vers 24. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Das sind ungefähr 180 Milliarden Euro. 10.000 Talente. Ihr müsst mal Folgendes bedenken. Galiläa war eine reiche Provinz. Aber das Steueraufkommen der ganzen Provinz Galiläa war nur 300 Talente. Judäa, Idumäa und Samaria, diese drei Provinzen zusammen, haben nur 600 auf die Waage gebracht. Das ganze heilige Land dort unten 900. Und hier heißt die Rede von 10.000. Ist also eine gigantische Schuld, eine super ultra gigantische Schuld. Wir haben es hier mit einem Investmentbanker zu tun, der gewaltige Summen in den Sand gesetzt hat. Das sind schon Ausmaße, versteht ihr, wie 2007, 2008 mit der Finanzkrise. Ich würde mal sagen, das war ziemlich dramatisch, sagen wir immer Namen. Wenn die ganze Weltwirtschaft den Bach runtergeht, mit so einem Kandidaten haben wir es hier zu tun. Jemand hat mal das ausgerechnet, hat gemeint, wenn du einen Sack mit 15 Kilo Euromünzen in der Hand hättest, dann bräuchtest du 8.600 Träger. Wenn die hintereinander stehen im Abstand von einem Meter, ist das eine Schlange von 8,6 Kilometern. Leute, die säckeweise Geld auf der Schulter haben. 15 Kilo ist ziemlich schwer. Also wenn du sagst, das ist überhaupt nicht schwer, okay, dann machen wir einfach 50 Euro Cent, dann sind es 30 Kilo. Pi mal Daumen. Ah, Preis dem Herrn. Okay. Eine solche Person, die eine Finanzkrise verursacht, eine internationale, die kommt jetzt, wird vor diesen König gebracht, Vers 25. Da er aber nicht zahlen konnte, also der Mann hat die äußerste Krise hervorgerufen, okay? Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen. Also er hat eine gigantische Krise herbeigeführt und jetzt wird eben bei ihm eine gigantische Krise herbeigeführt. Er hat zum Bankrott von vielen Firmen geführt und jetzt wird eben bei ihm ein totaler Bankrott herbeigeführt. Könnt ihr das sehen? Er wird verkauft, seine Frau, die Kinder, alles, was er hat, wird zerschlagen. Das ist nur gerecht. Alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen, dann hat er auch nichts mehr. Der Knecht nun fiel nieder und bat kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Mann kam nicht im Vornherein und hat gesagt, König, ich habe eine Transaktion gestartet, die Weltwirtschaft ruinieren wird, wir müssen da was machen. Er ist nicht gekommen und hat gesagt, ich habe gesündigt, sondern er hat gewartet, bis man zu ihm kam. Und dann hat er erst um Gnade gebeten, nachdem das Urteil gesprochen worden ist, wohlgemerkt ein gerechtes Urteil. Dann aber erst, als er gemerkt hat, was er gemacht hat, als es bei ihm persönlich angekommen ist, als er plötzlich sich selber als mittellos gesehen hat, ist er auf die Knie gegangen und hat gebeten, hab Geduld mit mir, ich will da alles zurückbezahlen. Ach ja, wie willst du das machen? 180 Milliarden, hast du vor, die nächsten, sagen wir mal, 10.000 Jahre zu leben? Ja, und da Jahr für Jahr, versteht ihr, mehrere Millionen verdienen? Sehr schwierig. Herr, hab Geduld mit mir. Also in anderen Worten, der bittet um Gnade und er weiß ganz genau, entweder ich kriege totale Gnade und ich muss nichts zurückbezahlen oder ich bin erledigt. Ich behaupte mal, der ist nicht wirklich aufrichtig, dieser Mann. Ja, kommt erst, als er überführt wird. Und macht dann Verheißungen oder Versprechungen, die völlig unhaltbar sind. Und jetzt schaut mal, in dem Moment, in dem der Herr dieses Knechtes, der König, sieht, dass der die Knie beugt, dass der Buße tut oder zumindest sowas Ähnliches wie Buße tut, unaufrichtig ist, aber anerkennt, hey, ich brauche Hilfe. Als es soweit ist, schaut mal her, plötzlich ist dieser Herr nicht mehr hart, sondern der Herr jenes Herzens, jenes Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihm los und er ließ ihm das Darlehen. Er muss kein Sklave werden, seine Frau, seine Kinder dafür behalten, er behält seine bürgerliche Existenz. Wow, das war knapp. Wir halten fest, der Knecht war schmierig, schwierig, der Herr war großzügig und barmherzig. Jener Knecht aber, Vers 28, ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Du, 100 Denare sind ungefähr sagen wir mal 10.000 Euro. Passen in deine Brieftasche. Oder kannst im Rucksack verstauen. Ist nicht so wild. 100 Denare ist nicht wirklich wild, ist eine überschaubare Schuld. Aber dieser Schuldner, der kann auch nicht zahlen. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Also wenn er den ergreift und würgt, dann nimmt er sich Freiheiten, dann richtet er selber. Dann ist er unbarmherzig. Das Wort Gottes sagt ausdrücklich, wir sollen uns nicht selber richten. Wenn du einen anderen würgen tust, dann richtest du den gerade selber. Wir stellen fest, da ist überhaupt keine Milde. Bezahle, wenn du was schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Dieser Mitknecht ist jetzt in derselben Situation wie dieser andere Knecht noch vor einer Stunde. Könnt ihr das sehen? Exakt genau dieselbe Situation. Nur, dass jetzt der Großschuldner der Herr ist. Was er jetzt machen sollte, ist klar. Der sollte sagen, ja Gott, mir ist so viel vergeben worden, ich vergib dir auch. In anderen Worten, hey, komm, wir sitzen alle irgendwo im selben Boot, wir sind alle Menschen, wir sind alle zwei Beine, wir sind begrenzt, wir haben unsere Launen und allein deswegen, weil wir unsere Launen haben und weil wir manchmal komisch sind, weil wir nicht immer rational handeln und denken, deswegen erlasse ich dir jetzt alle Schulden, die du bei mir hast. Ist okay, wir ertragen einander einfach. Wir müssen ja nicht irgendwie jetzt dann miteinander ständig jeden Tag verbringen. Könnt ihr das sehen? Das hätte er machen sollen. Macht er jetzt aber nicht. Stattdessen wollte er nicht und ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Härte, Härte, Härte kommt aus dem Mann raus. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, dass er den Knecht, also den Kleinschuldner, ins Gefängnis werfen hat lassen, wurden sie sehr betrübt. Offensichtlich war dieser Kleinschuldner kein schlechter Mensch, der hatte Freunde, die um seinetwillen betrübt waren. Und die gehen jetzt zum König und sagen, oh, schlechte Situation. Die sagen dem Herrn alles, was geschehen war. Da rief der Herr den bösen Knecht, denjenigen, der nicht vergeben wollte, wieder zu sich und hat gesagt, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Sollst du nicht auch deines Mitknechtes dich erbarmt haben? Hör mal, dieser Mitknecht hat nicht gesagt, ich werde es dir nicht geben, sondern dieser Mitknecht ist kniefällig geworden, hat gesagt, ich werde alles tun, damit ich diese Schulden zurückbezahle. Und nachdem es eine kleine Summe war, können wir davon ausgehen, dass der das ernst gemeint hat und nicht gelogen hat. Der Kleinschuldner. Stattdessen musste der aber ins Gefängnis, weil der andere unbarmherzig war. Der Herr sagt jetzt, solltest du dich nicht erbarmt haben, wie ich mich deiner erbarmt habe? Und dann, schaut mal, wird der Herr zornig. Und wenn ein König, der war damals absolut Herrscher, sein Wort war Gesetz, dein Leben und das Leben aller anderen war in seiner Hand, wenn der etwas bestimmt und wenn der sauer auf dich ist, dann ist es schwierig. Und jetzt sagt dieser zornige Herr, er hat ihn den Folterknechten überliefert, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an ihm jeden seinen Bruder von Herzen vergebt. Wenn einer zu uns kommt und der Vergebung haben will und an seinem Problem mit uns arbeiten will, verspricht, wir werden dir die Schulden zurückzahlen und es ist realistisch und alles, dann sind wir verpflichtet, sag mal verpflichtet, mit dem zu arbeiten, dem seine Schuld zu vergeben, im Frieden mit ihm zu wandeln. Wie wir mit Leuten, die uns ausnutzen, verfahren, haben wir schon besprochen heute. Wir sind jetzt bei wieder was anderem. Wir sind jetzt bei der Situation, wo jemand wirklich gesündigt hat, aber von uns Versöhnung haben will. Dann geben wir dem Versöhnung. Dann sind wir nicht hart. Denn ich sage euch was. In dem Moment, in dem wir hart werden und nicht mehr barmherzig sind, wird der Herr mit uns so verfahren, wie wir mit dem anderen verfahren. In anderen Worten, unser eigener Maßstab der Härte wird dann an uns angelegt und wir werden mit unserem Maßstab gerichtet. Nicht mehr nach der Barmherzigkeit des Königs, sondern mit unserem eigenen Maßstab der Härte. Leute, das ist extrem wichtig, deswegen sage ich das jetzt zum Schluss. Extrem wichtiger Gedanke, musst du unbedingt zur Kenntnis nehmen. Wenn du milde und barmherzig bist, dann lächelt der König dich an und ist dir gegenüber milde und barmherzig. Wenn du einem bußfertigen Bruder oder einer Schwester nicht vergeben willst, dann sagt der Herr, ja gut, dann legen wir einfach, wenn du die Gnade nicht haben willst, dann legen wir einfach, oder nicht gnädig bist, dann legen wir einfach deinen eigenen Maßstab an dich an. Und du willst nicht, dass dein eigener Maßstab an dich angelegt wird. Wehe, sagt der Herr, so oft, Römer Kapitel 2 zum Beispiel, was machst du denn für ein Zeug? Du tust, was du in einem anderen richtest. Du ziehst über einen anderen her und tust genau dasselbe. Das ist verwerflich und falsch und bringt Gericht, knallhartes Gericht. Da gibt es dieses Lied, House am See, Peter Fox, steht da, ist ein Satz drin, Gott hat einen harten linken Haken. Und wisst ihr was, das stimmt tatsächlich. Wenn du die Barmherzigkeit verwirfst, dann wird auch dir keine Barmherzigkeit zuteil werden. Wenn du aber versöhnungsbereit bist, dann wird dir Gnade zuteil werden. Okay, sag mal mit mir, wer Gnade erhalten hat, muss Gnade geben, um die erhaltene Gnade zu behalten. Jakobus Kapitel 2, Vers 13. Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit gegen den sein, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Aber der Satz geht weiter, oder es kommt ein neuer Satz. Die Barmherzigkeit triumphiert übers Gericht. Wenn du gnädig bist und barmherzig bist, langsam zum Zorn und großen Gnade, rat mal was, dann ist Gott dir gegenüber gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und großen Gnade, dann werden dir Segnungen zukommen, die du gar nicht verdient hast. Wenn du auf Gerechtigkeit bestehst, Gerechtigkeit, wegen nichtiger Dinge immer gleich sofort prozessierst und so weiter, dann kann es gut sein, ja, dass du mal ganz bitter auf die Schnauze fällst. Das will der Herr aber nicht, auf gar keinen Fall. Deswegen nehmen wir uns vor, wir sind vergebungsbereit, wir sind barmherzig, auch wenn man uns schadet und sogar wenn es einem gelingt, macht uns gar nichts, denn Gott ist für uns, er kämpft für uns. Wenn aber jemand sich einen Spaß mit uns erlaubt, dann hilft Gott ihm auf die Sprünge. Mal soweit, es gibt noch was, ich habe da noch Sachen zu sagen, aber ob ich da nächste Woche nochmal drauf eingehe, auf wieder einen anderen Aspekt, muss ich mal schauen. Für heute ist es mal gut. Amen.